Hüben und Drüben Spezial, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal im Gespräch mit einem Gast.
Ja, herzlich willkommen, liebe Annabelle, in unserem Podcast Hüben und Drüben.
Ja.
Wir stellen unseren Gästen am Anfang immer eine Frage, die da lautet: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust im Leben, beziehungsweise vor allen Dingen bist du freiwillig oder gewissermaßen gezwungen, hat sich das so ergeben, gezwungen in deinem Leben, wie du zu dem gekommen bist, was du heute tust?
Ja, also herzlichen Dank für die Einladung, liebe Franziska und liebe Claudia. Ich freue mich sehr, bei euch heute zu sein. Und ja, wie soll man das erklären? Also es ist ja im Leben manchmal so, dass die Dinge, die so unausweichlich sind, dann doch auch die guten Dinge sind, die wir uns vielleicht nicht unbedingt aussuchen würden. Und so war es bei mir eben auch. Ein Nahtoderlebnis hat mir einen anderen Einblick gegeben, für mich ganz persönlich, wie die Dinge des Lebens eigentlich zusammenhängen. Also es hat massiv meine Perspektive geweitet. Was ist Menschsein? Was bedeutet Leben? Und das war erstmal über eine elementare Erfahrung. Und dann dauert das sehr lange, bis man eine Erfahrung auch, wie soll ich sagen, in ein neues Mindset hineinbringt. Weil es gibt ja viele Fragen dahinter und in unserer westlichen Gesellschaft gibt es gar kein Bewusstsein dafür, dass wir ein Bewusstsein haben, auch wenn wir vielleicht gestorben sind oder kurze Zeit eben tot waren. Und das musste ich erstmal sortieren und das war eigentlich so der Start und der Auftakt für diese eigene Suche und ich will mal sagen, eigentlich auch den Weg meines Herzens zu gehen.
Du bist ja Schamanin und ich kenne dein erstes Buch, was du geschrieben hast. Ich meine, es sind inzwischen sogar drei. Dein erstes Buch, Der Gesang des Eises. Und da beschreibst du ja diesen Weg sehr genau, wie du eben durch dieses Nahtoderlebnis, ich glaube bei der Geburt deines zweiten Kindes, wie du durch dieses Erlebnis in einen Zustand gekommen bist,
ja,
der anders war, würde ich erstmal so sagen. Du warst nicht mehr die gleiche wie zuvor.
Ja, das stimmt, weil es ist eben schon eine sehr spezielle Erfahrung, wenn man sich da unten so liegen sieht im OP und man auch ganz bewusst mitbekommt, da gibt es keine Herztöne mehr und man hört die Ärzte sprechen, man erlebt das, man sieht sich da so unten liegen und auf einmal wird einem bewusst, ja Moment, wenn ich jetzt da unten tot liege, aber hier oben ganz präsent bin, dann ist es eben eine ganz andere Sicht auf Wirklichkeit, die in einem entsteht durch diese Erfahrung. Und das hat für mich alles verändert.
Ich freue mich so, dass du das sagst. Ja, weil das ja, ich bin ja einfach so tief davon überzeugt, dass unser Leben, wenn wir eben über diese Schwelle gehen, also wenn wir quasi durch dieses Nadelsöhr, nenne ich das auch immer gerne, gehen, wenn wir sterben, dass wir dann eben immer noch da sind.
Ja, also das steht für mich außer Frage. Und auch dieses Gefühl, was für mich da entstanden ist, war wunderschön. Es ist wie so eine Sehnsucht, die wir gar nicht kennen, die eine Form von Antwort bekommt. Ohne dass das explizit ist, fühlt man sich angekommen in diesem einen Moment. Und es gibt auch keine Fragen, es gibt keine Emotionen. Es ist eine unvergleichliche Situation. Und trotzdem entsteht, also so erinnere ich mich eben doch auch eine, ja, also man ist Teil des Narrativs, auch in dieser anderen Erzählung. Also ich hatte dann eben diese Erfahrung, dass da Licht kam, dass da Töne waren, dass ich mich umgewendet habe und es auch gar keine Frage mehr gab, gehe ich oder bleibe ich. Man ist eben auch nicht mehr verbunden mit dieser Erde oder dem Körper, sondern man geht eigentlich offenen Herzens und voller Sehnsucht in diese andere Richtung. Und es war ja dann trotzdem so, dass diese klare Zäsur entstanden ist, hier geht es nicht weiter, ich muss auch wieder zurück. Und naja, das ist schon, wenn man dann auch wieder zurück ist, man spürt den Körper ganz anders in dieser Dichte, in dieser wahnsinnigen Schwere. Man muss sich erstmal wieder so einrichten und gleichzeitig bleibt diese Erfahrung wie so ein lichtvoller Abdruck. Und es führt aber nicht dazu, dass man eher wieder gehen möchte, sondern dass man dieses Leben hier anders erfährt, ganzheitlicher, glanzvoller. Und das fand ich eigentlich das besonders Schöne an diesem Moment. Da verbinden sich so die Welten für einen.
Und das so schön, wie du gesagt hast, dieses Unausweichliche. Was das klar macht, wenn wir einmal begriffen haben, was das Unausweichliche ist, dass wir dann diese ganze unendliche Kostbarkeit des Ganzen mitbekommen, erleben und dann heißt es so, jetzt wie machst du weiter?
Ja, ja, genau. Also es ist schon, also man kann es gar nicht so beschreiben. Es ist, vielleicht habe ich auch deswegen vorher gesagt, es ist etwas Unausweichliches und immer wieder entstehen so Situationen im Leben. Und wenn man sich hineinfügt, dann entsteht wie eine neue Dimension, in der man sich selbst begegnet. Und das haben wir im Leben im Kleinen und dann in diesem neuen Abschnitt, wenn wir sterben, im Großen. Und natürlich kann man sagen, es war ein Moment des Todseins und ich bin ja auch zurückgekommen, aber das war so eine starke Realität, dass für mich ganz klar ist, wir gehen da wirklich in eine andere lichtvolle Dimension und Welt hinein und das ist auch schön zu wissen natürlich.
Es gibt ja von Novalis das Wort, wohin gehen wir denn? Immer nach Hause.
Ja.
Und das heißt eigentlich, wenn wir nach Hause, wenn wir dort, du hast es ja eben auch angedeutet, dass wir dort wie angekommen uns fühlen. Also das heißt, das ist scheinbar eine Art Zuhause, ein Zuhause. Das spricht ja auch dafür, dass wir eben hier doch auf der Erde zu Gast sind, ne?
Ja, zu Gast und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch diese große Schönheit, Herausforderung und Sinnhaftigkeit, dass wir auch hier sind. Ich glaube, es gilt schon auch diese Möglichkeit, dieses Leben so richtig satt und reich zu machen. Und wenn wir eben beide Dimensionen miteinander auch verbinden, dann hat auch dieses Leben einen großen und erweiterten Sinn auch für uns als ja in unseren Gaben, in unserer besonderen Individualität, auch als, ich sag jetzt mal, ewiges Licht. Und auch die andere Dimension. Also so erlebe ich das, dass eigentlich alle Dimensionen einen großen Wert, eine große Schönheit und eine tiefe Sinnhaftigkeit haben. Und wenn wir uns ganz darauf einlassen, auch ohne Angst, dann können wir auch dieser tiefen Schönheit und Bedeutung, egal in welcher Existenzform wir sind, da können wir wie eins werden und das finde ich besonders wertvoll.
Das heißt, die ganze Kostbarkeit der Materie nämlich auch zu erfassen. Und ich nenne das ja oftmals so, dass wir, du hast ja gesagt, wir sind Gäste hier auf der Erde. Und ich denke immer, ich glaube, wir sind Gäste und Gastgeberinnen gleichzeitig. Das heißt, ne, das ist das Ding. Ja. Und da, das ist eine große Aufgabe mit dieser Materie. Was machen wir denn mit der? Die ist ja, ich bin ja flapsig in meiner Ausdrucksweise, aber die ist so, wie war das? Die Schwerkraft heißt deshalb Schwerkraft, weil die so schwer und so lahmarschig ist. Das ist eben halt die Schwierigkeit. Wir leben in ihr und mit ihr und haben irgendwas mit ihr zu tun, ne?
Ja, wir sind eben Teil von ihr. Ja. Und das ist natürlich manchmal sehr schwerfällig, manchmal auch vielleicht bedrückend, aber es gibt auch halt, es gibt eine Struktur. Und ich arbeite ja als Schamanin auch ganz bewusst mit den spirituellen Welten. Und es ist schon so, dass auch die spirituelle Welt uns, wie soll ich jetzt mal sagen, eigentlich für das, was wir sein dürfen als Mensch, auch irgendwie, ja, wenn ich sage beneidet, ist das ein falscher Ausdruck, weil das ist ja eine emotionale Qualität, die es in der Dimension so nicht gibt. Aber wir Menschen sind eigentlich ein einzigartiges Wesen, was eben über dieses Bewusstsein mit dem Geistigen, mit diesem Licht, mit dieser Schöpfung, mit all dem, was letztendlich auch heilig ist und die Erkenntnis des Heiligen im Hier und Jetzt leben kann und mit diesem irdischen Leben auch gestalten wirkt. Also wir haben damit vielfach Möglichkeiten und das macht uns als Menschen auf der einen Seite so besonders, so einzigartig als Wesen, aber es verpflichtet uns letztendlich auch. Also es ist eben nicht diese Haltung, die wir seit Jahrhunderten auch haben, dass wir, sag ich mal, der Herr über die Erde werden, sondern es verpflichtet uns eigentlich wie eine Art Hüter zu sein, um eben auch ja das, was eben Materie ist, zu begreifen als etwas, was eben Schöpfung ist. Also wir können die Welt als Natur sehen oder wir sehen die Natur eben als Schöpfung. Und dann haben wir diese spirituelle Bedeutung jedes Lebewesens und auch die spirituelle Bedeutung der Menschen und der Menschheit. Und ich glaube, das muss gar keine Religion sein und kein Glaubenssystem, sondern ein tiefes Empfinden, dass durch dieses Bewusstsein wir als Mensch eben eigentlich diese Erde auch zu einem Paradies machen könnten, ja? Weil wir überhaupt ein Bewusstsein davon haben, dass die Erde ein irdisches Paradies sein könnte und eben nicht ein Planet, wo nur Krieg und Chaos und Zerstörung herrscht.
Das heißt, macht ihr die Erde untertan? Das haben wir nicht begriffen. Entweder ist das ein Übersetzungsfehler, ja?
Ja.
Das heißt nämlich, du bist verantwortlich.
Ja.
Und deswegen sage ich eben halt Gastgeberinnen auch, ne?
Ja. Ja. Und das Schöne ist ja, jeder auf seine Art. Also wir müssen uns auch nicht maximal belastet fühlen mit einem Verantwortungsbegriff, den wir vielleicht heute auch gar nicht mehr, dem wir gar nicht gerecht werden können, wenn wir uns auch die Komplexität auch der Zukunft angucken, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, und das ist auch, glaube ich, etwas, was mit dem Sterben sehr wichtig ist. Ich habe mich empfunden als ganz besonderes ureigenes Licht jenseits von Raum und Zeit. Und das ist jeder von uns. Jeder von uns ist ein ganz besonderes Licht mit seinen besonderen Gaben, mit denen wir in diese Welt kommen. Und die sozusagen zu entwickeln, nicht auf einer Ego-Ebene, sondern einfach, weil sie entfaltet werden wollen, auch für eine Gemeinschaft, bedeutet, dass wir ja, einfach unseren Beitrag auch bringen können auf eine selbstverständliche, leichte Art, die uns entspricht. Und damit entsteht ein gewaltiger Mehrwert.
Ich stimme dir
Annabelle
zu.
Annabelle, darf ich dich fragen, wie lange ist es her, seit du aus dieser Nahtoderfahrung wieder aufgewacht bist?
Also meine Tochter wird jetzt 16, also ist es 15 Jahre her.
15 Jahre hat also dieser Prozess gedauert, beziehungsweise ja, wahrscheinlich ist es ja auch jetzt nicht erst heute bei dir sozusagen zu deiner neuen Realität geworden, dass du da hineingewachsen bist. Also du hast es ja vorhin angesprochen, dass das auch dauert, ne?
Ja, also die Erfahrung ist ja sofort da. Und ich bin schon jemand, ich schiebe die Dinge nicht auf die lange Bank. Also ich will's dann schon wissen. Und dieser Moment hat letztendlich alles verändert. Aber in diesen 15 Jahren entsteht insofern Entwicklung, als ich natürlich dieses Feld für mich aufgemacht habe, mich auf diese spirituelle Suche nach dem eigenen Licht und nach dem Licht der anderen zu machen. Und natürlich auch darüber immer weiter in eine tiefe Verbindung mit der spirituellen Welt, mit spirituellem Wissen gekommen bin. Und das braucht auch, das ist auch ein Reflexionsprozess. Die Erfahrung, die man spirituell macht, was bedeutet das? Wie kann man das auch für andere nutzbar machen? Ich arbeite ja als Schamanin auch in der Weiterentwicklung von Menschen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und da spielt eben auch diese Betrachtung oder diese Erfahrung, die ich gemacht habe, wie vermittel ich so etwas für Menschen, also ein anderes Weltbild, dass wir ein ewiges Licht sind und was erwartet uns nach dem Tod. Und so sind eben natürlich auch Formate entstanden, die das schulen. Und in meiner schamanischen Ausbildung gibt es eben ein intensives Wochenende zum Thema Sterben und werden, wo wir sozusagen in Ritualen diese gesamten Stufen nach dem Tod letztendlich durchgehen. Das ist ein, muss man sagen, ein erweitertes Wissen, was ich dann auch im Himalaya erhalten habe, wenn man auf der Suche ist, man nimmt seine eigenen Erfahrungen, man guckt, man kommt an Orte, man bekommt Initiationen. Und so baut sich eben ein spirituelles Wissen natürlich auch auf, im besten Fall über Erfahrung und über Dinge zu lernen und das Bewusstsein öffnet sich auch immer mehr. Das heißt, wir haben alle sehr viele oder ich würde sagen Erfahrungen auch, an die wir normalerweise gar nicht mehr hinkommen, aber über dieses sich öffnen in einen größeren Kontext hinein kommen Dinge und Erlebnisse auch, die in uns leben. Und so baut sich eben ein Wissen natürlich über 15 Jahre dann einfach auf. Ja, also man bleibt da nicht untätig, sondern es geht immer tiefer, es wird immer weiter. Und es gibt dann Leute, die kommen. Es gibt auch natürlich Begleitung, die ich mache. Wenn Menschen verstorben sind, werde ich auch angeschrieben von Hinterbliebenen, die gerne eben eine Begleitung wollen. Und so macht man immer mehr seine Erfahrung. Und Leben ist so lebendig, dass diese großen Themen des Lebens, da lernt man ja nie aus. Man schwingt immer tiefer ein. Und das finde ich eben auch so schön daran.
Und letztendlich ist es ja so, dass ich glaube, dass jeder Mensch in sich den Wunsch nach Einswerden in sich trägt. Ja. Und leider Gottes haben wir dann im Hintergrund eine materialistische Welt, die es so lange zerhackt, die ja. uns so lange zerhackt, bis wir solche Erfahrungen machen, wie die unausweichlich ist.
Die ja. uns vor allen Dingen schon heutzutage sehr früh beginnt zu zerhacken. Also ich sehe das an meinem eigenen Enkelkind. Da kann ich sehen, wie schnell sozusagen dieses Bewusstsein des sinnlichen, kleinen, karierten Alltags schon in sie eingezogen ist, obwohl sie eigentlich noch hätte weiter träumen können, wenn ja. man sie lassen würde.
Ja. Da gibt es doch die schöne Geschichte von Kaspar Hauser. Mhm. Sagt euch ja wahrscheinlich was, ne, in Ansbach. Und der Lehrer von Kaspar Hauser hat geschrieben, der Kaspar Hauser war sehr gelehrig. Der hat Rechnen, Schreiben, Lesen gelernt. Und je mehr er Rechnen, Schreiben, Lesen konnte, umso mehr sind seine übersinnlichen Fähigkeiten verloren gegangen.
Richtig. Ja. Und das ist ja genau das, was ja. beim Kind passiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Annabelle, du bist ja eine Seherin, du giltst ja als Seherin und bist in diesem Kontext auch von jemandem, von einem Eingeweihten, sage ich jetzt mal, oder einem Hellseher, eben diesem grönländischen Schamanen, erkannt worden.
Ja.
Obwohl du es zu dem Zeitpunkt ja selbst nicht wusstest. Und
ja.
heißt das mit anderen Worten, dass du eben auch als Kind diese Fähigkeit, du bist so geboren und hattest diese Fähigkeit als Kind und hast sie dann verloren?
Ich würde es so beschreiben, ich hatte sie als Kind, ich war da sehr verbunden. Und es ist eben so, wenn man in einem Kontext aufwächst, gesellschaftlich wie, aber natürlich auch im direkten Umfeld, und es da einfach kein Bewusstsein dafür gibt, oder wir haben ja alle eigentlich ein ganz anderes Mindset, dann merkt man, man ist anders, man ist komisch und man möchte auch als Kind geliebt werden. Man will nicht fremd sein und man nimmt immer mehr das raus, was einen von den anderen trennt, so würde ich das sagen. Und so erzieht man sich letztendlich dann selber auch in diese Dimensionen hinein der Sozialisierung. Hm. Wir sind ja auch gemeinschaftsbildende Wesen als Menschen. Das ist auch wichtig für uns, die Anerkennung, die Liebe. Und natürlich, wenn man Dinge sieht und man sagt als Kind Dinge, die dann kommen, das hört keiner gerne. Ja, das ist den Menschen auch den Eltern natürlich unangenehm. Und man erntet dann Spott oder Unverständnis. Und das macht man 2-3 Mal und dann lässt man es. Das heißt, es bleibt als eine innere Realität vielleicht noch erhalten, aber je älter man wird, umso mehr macht man das zu, weil das einfach nicht kompatibel ist. Und ich habe dann mit 20 die Situation gehabt, dass ich, weil man viele Dinge auch nicht so leicht machen kann wie alle anderen, ich bin gar nicht viel weggegangen. Man ist dann auch, wenn man in die Stadt geht, ich war super schnell auch überreizt mit all diesen Informationen. Man hat ja auch niemanden, der einem sagt, wie geht man mit diesen Sinnen um? Was heißt das? Ich habe Menschen gesucht, die mir hätten sagen können, was macht man damit? Habe ich auch nicht gefunden. Man ist also ganz alleine damit. Und gewisse Dinge kann man gar nicht so machen wie Gleichaltrige. Und mit 20 stand ich dann so auf dem Balkon meines Elternhauses und ich sah, wie irgendwie so ein Gewitter aufzog. Und ich hatte so eine Wut. Und dann habe ich so wie in dieses Gewitter hineingerufen innerlich und habe gesagt, ich will gar nichts mehr davon. Ich möchte, dass es einfach Ruhe ist. Und es war dann wirklich so, von jetzt auf gleich, es war Ruhe. Und ich konnte es erst gar nicht fassen.
Ja.
Dann dachte ich mir, fantastisch, wie einfach dieses Leben ist. Ja. Und dann habe ich erst mal gelebt. Das fand ich ganz großartig natürlich. Und es hat dann eben viele Jahre gebraucht. Und man kann sagen, das Nahtoderlebnis war eigentlich dann dieser Schlag, zu sagen, okay, ich kann und ich will das nicht mehr abtrennen, weil letztendlich macht mich das glücklich. Das ist ein Teil, wie ich bin. Und das ist ein inneres Glück, wenn ich das leben kann. Und ich habe einfach auch gemerkt, obwohl ich einen Mann habe und hatte, mit dem ich glücklich war, obwohl ich die Kinder hatte, es war alles wunderbar. Aber ich habe gemerkt, tief in mir ist irgendetwas unbefriedigt. Und deswegen habe ich mich dann eben auch, als ich eingeladen wurde, mit diesem Schamanen auf die Reise zu gehen, der hatte das eben gesehen, das war dann nach meinem Nahtoderlebnis, weil ich habe halt Menschen auch gesucht, die irgendwie mich da, keine Ahnung, vielleicht unterstützen können, und war dann eben in diesem Seminar. Und dann sah ich, wie er so arbeitete mit den lebendigen Energien und so. Irgendwie, das hat funktioniert. Also er hat Dinge gemacht, die mir entsprochen haben. Und dann habe ich angefangen zu sehen, wahrzunehmen, und das fand ich schon total faszinierend. Und dann hat er mich eben auf diese Reise eingeladen. Und da sind eigentlich diese spirituellen Sinne, die ich als Kind hatte, nicht mehr nur aufgegangen, sondern die wurden von ihm auch wirklich strukturell abgerufen. Und durch diese strukturelle Abrufen von jemandem, der weiß, wie Dinge gehen, der wirklich mit einem Bein fest in der spirituellen Welt steht, entsteht ja auch ein ganz anderer, sicherer Raum, ja. Und dann habe ich mich immer mehr getraut und mehr getraut, und er hat dann immer gefragt, wenn wir an so einen Platz kamen. Ich meine, das ist ja in der Arktis gewesen, im Januar, minus 40 Grad. Und das sind Orte, da gibt es keinen Ort. Da ist nur Eis und Schnee, sonst ist da überhaupt nichts. Und Tage, Ewigkeiten lang, ja. Dann ist es hauptsächlich dunkel, weil eben keine Sonne scheint. Dann halten wir da irgendwo an, springen dann vom Schlitten, und dann zeigt er so, ja, hier ist dieser Ort meiner Ahnen. Da guckt man erstmal so, denkt sich ja, wo ist jetzt hier dieser Ort überhaupt, ja. Aber dann auch mit seinen Fragen, was siehst du hier? Am Anfang kann man da gar nicht groß antworten. Und dann in der Not, man sagt irgendwas, dann sieht man das Nicken, dann erzählt man weiter, und so wird das wie neu geboren. Also etwas, was man in sich trägt, was wir eigentlich alle in uns tragen als Menschen, bekommt einen gehaltenen Raum, bekommt Akzeptanz und einen Wert. Und damit erleben wir uns als Menschen auch wieder anders. Wir trauen uns auch wieder, die Gaben, die wir haben, zu entfalten. Und es macht uns Freude. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist mir auch wichtig in diesen Ausbildungen, dass wir Menschen mit dem, was wir können, was wir sind, intuitiv, inspirativ, imaginativ, einfach wieder in die Verbindung kommen. Das bedeutet eine Verbindung auch zu uns selbst.
Das heißt, wenn ich sagen würde, so ein seltsames Kind wie du würde doch Medikamente bekommen, oder?
Damals noch nicht.
Nee, damals noch nicht. Aber heute würdest du jede Menge bekommen. Und es würde einen Haufen Diagnosen geben.
Ja, so ist es. Aber es war schon immer so. Also auch die Frauen wurden ja um die Jahrhundertwende weggesperrt und so. Also es ist ja einfach so, dass es natürlich regulierende Bereiche gibt, dass die Leute gar kein Interesse haben, wenn diese geistige Welt so reindrückt und eine Dimension reinkommt, die sie auch nicht kontrollieren können. Und damals war es natürlich auch noch viel strenger. Also heute werden Kinder, glaube ich, anders erzogen. Es wird ihnen mehr individueller Raum gegeben. Damit sieht man sowas schneller und man kann es anders unterdrücken, eben mit Medikamenten. Bei mir war es halt so, es war alles wahnsinnig streng. Dann wurde geschimpft, man wurde halt mal ins Zimmer gesperrt. Es waren jetzt alles keine schwierigen Dinge, aber es ist ganz klar gewesen, das will niemand. Und das lernt man sehr schnell.
Genauso.
Witzig.
Das heißt, ich sag dazu immer, wir sind so eine sinnlose Gesellschaft.
Ja.
Wenn ich die Frage nach dem Sinn stelle, egal in welchem Gespräch, dann ist immer die Frage, was ist die? Ist die jetzt esoterisch oder ist die katholisch?
Ja.
Und das ist eigentlich beides in die bestimmten Blasen nicht sonderlich gut anerkannt.
So ist es. Ich glaube, dass insgesamt Spiritualität, egal welche Form, nicht gut beleumundet ist. Es gibt natürlich auch Gründe dafür, muss man sagen. Religion ist natürlich auch oft als Werkzeug der Macht missbraucht worden. Und aber ich glaube, wenn wir das auf einer individuellen Dimension sehen, brauchen wir das als Mensch. Das ist einfach, gehört zu einem ganzheitlichen Menschsein einfach dazu. egal welche Form wir jetzt präferieren, ob wir in einer religiösen Funktion, in einem anderen Glaubenssystem sind. Aber ich glaube, es geht um diesen Zugang dieser Dimension. Das ist für die Menschen wichtig. Und wir haben mittlerweile Gott sei Dank auch genug Forschung auch in der Psychologie, dass wir, also das fängt jetzt erst an, aber jemand wie zum Beispiel Lisa Miller mit dem erwachten Gehirn, wir brauchen diese Instanz auch, um seelisch gesund zu bleiben.
Naja, und das, zumal das eben halt so ist, dass alle Menschen, die sich auf ihren eigenen Tod zubewegen, um die Frage gar nicht drum rumkommen, aber das, ja. da hängen sie alleine mit.
So ist es. Und zwar jeder. Ja. Und ich sehe das ja auch bei meiner Mutter, die ist im Bereich Hospiz und begleitet Menschen. Und wie sie auch er berichtet, wie viel Angst die Menschen haben vor diesem Übergang. Weil sie nicht wissen, ist da nichts oder am Ende erwartet sie was Negatives. Oder sie müssen mit den Folgen ihrer Handlungen leben und haben wahnsinnige Angst. Das macht dieses Sterben auch so wahnsinnig hart für die Menschen. Und spätestens dann wird man natürlich mit dieser Dimension einfach konfrontiert.
Ich bin überzeugt davon, dass die Lehre der katholischen Kirche, die den Menschen ja ganz tief eingeimpft hat, diese Angst vor der Hölle,
ja,
dass das immer noch bei ganz vielen Menschen, wenn es denn überhaupt in einen Bereich des Zulassens von der Möglichkeit, dass es weitergeht, kommt,
ja,
dass da eben so eine Angst lauert.
Das ist auch so und interessanterweise auch bei Menschen, die eigentlich gar offiziell gar nicht als besonders religiös gelten oder das von sich sagen, die haben eben genauso diese Ängste. Also das ist das, was meine Mutter mir sehr oft berichtet. Und das ist ja etwas, was sich kollektiv in uns auch einbrennt.
Ja, absolut.
Ja.
Und wie erleichternd ich das immer wieder erlebe, wenn ich dann die Tür aufmachen kann.
Wie machst du das, Claudia?
Allein, das mache ich alleine manchmal durch die Frage, die mir irgendwann mal meine Enkelin mit 4 gestellt hat. Die hat am helllichten Tag zu mir gesagt, du sag mal, was machst du eigentlich, wenn du tot bist? Wenn ich in meinen Begleitungen die Frage stelle, dann öffnet sich eine Tür. Das heißt, dann denken die über den letzten Atemzug hinaus und wir Materialistinnen, wir denken maximal bis zum letzten Atemzug. Und dann hören wir auf. Darüber gehen wir nicht raus. Und ein Großteil meiner Arbeit besteht eben halt da drin, zu sagen, jetzt hüpf mal rüber über den Gedanken.
Genau. Ja, da merkt man doch gleich, auch wie du das erzählst, da öffnet sich das Herz auch, ja?
Exakt.
Das ist einfach total wichtig und schön.
Ja. Annabelle, dieses Drüben in unserem Hüben und Drüben. Mhm. Wie würdest du das beschreiben? Was erwartet uns da auf der anderen Seite, beziehungsweise nicht nur, was uns erwartet, sondern was ist da auf der anderen Seite? Denn es ist ja auch, ohne dass es auf uns wartet, es ist ja eigentlich immer da.
Also ich glaube, es hängt auch in hohem Maße davon ab, was wir in uns tragen. Also diese lichtvollen Gedanken, diese Verbindungen, das, was für uns zutiefst sinnhaft ist. Das ist schon etwas, also überhaupt, wenn wir mit der spirituellen Welt arbeiten, ist das eigentlich der erste Schritt in diese Dimension. Das heißt, wir werden eigentlich da abgeholt, wo wir selber diese Brücke auch herstellen können. Und es gibt für einige eben Menschen aus dem Familienbereich, die vielleicht verstorben sind, die warten. Es gibt aber auch sowas wie Krafttiere, die uns erwarten. Für manche ist es Licht und es sind Engelwesen. Es sind eigentlich wie diese inneren Bilder des Lichtes, die für uns eben als Menschen dann doch im Leben immer wieder eine Bedeutung haben. Und da öffnet sich eigentlich wie so ein individueller Übergang auch für uns. Und trotzdem ist das wie nur dieser erste Teil. Also ich glaube, wir wissen so wenig von dieser geistigen Welt, ihrer Tiefe, ihrer Schönheit, diesen fantastischen Wesen, die oder Spirits, die dort sind. Unglaublich lichtvoll, unglaublich weisheitsvoll. Und das ist eigentlich so schön. Und das ist aber, denke ich, auch ein Prozess, wenn wir sozusagen die Dinge so hinter uns lassen, wenn wir sterben, wenn der Körper eben zurückgelassen wird und erstmal in diesem Seelenfeld diese Berührungen auch mit uns selbst kommen, wenn dann die Dinge immer lichter werden, entsteht auch immer mehr Weisheit. Es entsteht wie eine tiefe Weisheit, die Teil von uns ist, aber auf die wir nicht einfach so zurückgreifen können. Und so ist eigentlich auch spirituelle Arbeit für die Lebenden, dass wenn sie sich immer tiefer einschwingen, es eben fantastische Bezüge gibt, die so individuell sind und so weisheitsvoll, die eben sozusagen, wie soll ich sagen, in einer direkten Verbindung mit dem Bewusstsein des Menschen stehen, also wie eine spirituelle Familie auf der anderen Seite, von denen wir nur ganz wenig überhaupt kennen und wissen. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was sehr individuell ist. Und das ist auch sehr interessant, wenn ich als Schamanin eben in diesen ersten 6 Wochen intensiv diejenigen begleite, die verstorben sind. Und man geht durch diese unterschiedlichen Dimensionen und die inneren Welten auch. Das ist so unterschiedlich, je nachdem, wen ich begleite, wie es dort aussieht. Das finde ich immer unglaublich faszinierend. Und da bin ich auch einfach total dankbar, dass ich ganz zart und vorsichtig einfach nur so wie an der Seite stehe, als jemand, der, wenn es schwierig wird, einfach da ist, der den Fokus auf dieses Licht hält, was ja überall sozusagen sich durchzieht. Und trotzdem ist es so, dass wenn dann wieder sozusagen ein seelischer oder auch ein geistiger Prozess, die dann danach kommen, sich intensiv aufrollt, dass natürlich der Mensch, der gestorben ist, ganz vereinnahmt wird durch das, was dann dort geschieht. Ja, aber daran sieht man, wie individuell diese Lichtwelten sind, durch die man eben auch geht. Und interessant ist auch, dass sie oft eben eine Fülle haben, nicht nur, also ich sag mal, konditioniert sind durch vielleicht eine feste religiöse Vorstellung, die dieser Mensch ja auch haben mag. Also ich begleite ja Christen und Muslime und Buddhisten und also aber auch Menschen, die an gar nichts glauben. Aber dass es doch letztendlich ab einer gewissen Stufe sehr universell wird. Ja? Und da zeigt sich auch wieder, dass wir Menschen in dem, was uns wirklich eint, sind wir eben doch sehr miteinander verbunden über Raum und Zeit, aber auch natürlich über Nationen, Ethnien und auch Glaubenssysteme.
Ja, ist ja auch so, dass die Rückverbundenheit ist ja das Religiöse als solche, ist ja,
ja.
Gilt für jeden ja gleich. Du bist jetzt schon sofort in die Beantwortung meiner nächsten Frage eigentlich rübergerutscht. Ich hätte nämlich gefragt, wie machst du das? Wie begleitest du die Menschen nach dem Tode ins Licht?
Also es ist ja so, dass ich, als ich da in Grönland war und die Plätze der Ahnen besucht habe mit dem Schamanen, eine Form von Sichtigkeit kultiviert habe. Also es gibt ja verschiedene Formen von, sage ich mal, Hellsichtigkeit, die wir kultivieren können. Sichtigkeiten, die sozusagen in die Zukunft gehen, Sichtigkeit für lebendige Energien, Sichtigkeit für Ahnen oder auch für die Vergangenheit. Und auch große Zusammenhänge in dem Menschen, weil so wie ich es erfahre, sind die Menschen eben ein Licht jenseits von Raum und Zeit. Das heißt, es gibt immer viele Dimensionen, die Teil von ihnen sind. Und wenn ich sie begleite, öffne ich dieses Gewahrsein eben für sie selbst. Und oft spielt dann natürlich, also ich sehe dann, wie soll ich das erklären? Also ich verbinde mich sozusagen mit diesem Menschen selbst und biete mich erstmal an. Also das Erste ist überhaupt, kann man einen Kontakt herstellen? Und das ist für mich eigentlich in der Regel kein Problem. Ich habe ja Jahre dann auch für die Menschen gearbeitet. Das mache ich schon lange nicht mehr, aber im Bereich der Ahnenkontakte. Also das ist etwas, was mir einfach auch liegt, was auch natürlich in Grönland eine Rolle gespielt hat. Weil wenn man an den Kraftplätzen guckt, wie wurde damals dort gefeiert, dann geht das eben über einen Kontakt zu den Ahnen. Ohne diesen Kontakt geht es nicht. Das heißt, man muss eigentlich angucken, wie haben sie gewirkt? Man muss Fragen stellen können. Man lernt, in einen direkten Kontakt zu gehen. Und ich sehe das eigentlich genauso real, wie ich Menschen auch sehe. Es ist nicht ganz so dicht, aber es ist für mich eben in einer inneren Sicht mindestens genauso real. Und es ist aber mehrdimensional. Oft haben wir hier in unserer materiellen Realität und in unserem Alltagsleben, das ist etwas sehr Statisches, was oft sehr eindimensional ist, während wenn man eben mit Ahnen zum Beispiel arbeitet oder mit Verstorbenen, dieses Feld viel, viel offener ist, viel lichtvoller, aber damit auch mehrdimensional Ebenen einschwingen. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber dieser Kontakt ist sozusagen das Erste, was ich mache. Und dann gibt es Menschen, die sind gleich sofort ganz nah da. Die haben auch so eine ganz starke Präsenz. Die wollen auch diese ganz starke Präsenz von sich zeigen. Und dann gibt es welche, die wollen gar nicht so stark in einen Kontakt. Die wollen gerne begleitet sein, aber für sich selber gehen. Also in dieser Verbindung zeigt sich sehr deutlich, wie möchte der Verstorbene das selber haben. Und genauso richte ich mich auch aus, weil das ist ja etwas, was ich für ihn tue. Also ich mache es natürlich für die Hinterbliebenen auch, aber vor allen Dingen für denjenigen, der gegangen ist. Und damit ist er eigentlich mein Klient, sag ich mal, oder der Mensch, den ich dann begleite. Und dann geht man so zusammen durch die Welten, mit denen dieser Mensch verbunden ist. Jetzt hatte ich zuletzt zum Beispiel jemanden, der ein Künstler war, da schrieb mir eben die Tochter. Und ich fand es wahnsinnig interessant, weil ich gebe dann oft Rückmeldungen, mal so zwischendrin, immer innerhalb dieser 6 Wochen schreibe ich dann immer mal. Also es gibt so Dreh- und Angelpunkte, die manchmal nicht so einfach sind. Wenn wir dann da wieder durch sind, dann berichte ich eben hinterher davon, wie es war, ohne zu explizit zu werden. Man muss auch gucken, was mutet man dann den Hinterbliebenen zu. Das muss man auch nicht alles so erklären. Oft ist es besser, in Andeutungen zu bleiben und aber immer diesen Fokus, es ist super toll weitergegangen und so ist es ja auch. Und dann habe ich da so was erzählt und dann schrieb die Tochter, ja, sie hätten jetzt eine Ausstellung für ihren Vater eben noch machen wollen und ob sie mir mal Bilder von mir schicken soll. Dann habe ich gesagt, ja, wenn sie möchte, kann sie das sehr gerne. Und es war so interessant, dass diese Bilder, die sie geschickt hat, 1:1 waren, wie in dieser schwierigen Situation, die wir hatten, wo ich genau diese Bilder gesehen habe. Wir waren also quasi wie in diesen Bildern drin. Die waren aber keine Bilder, sondern das war die Realität, ein Teil der Realität, in denen dieser Mensch gelebt hat. Und so erlebt man sehr persönliche Dinge, auch mit den Verstorbenen. Man sieht natürlich auch, woran hängen sie, woran knapsen sie, was sind ihre Wünsche und Sehnsüchte. Also man taucht schon auch tief ein. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, es eben auch offen zu gestalten als Angebot und sind ja mündige Menschen, auch eben als Verstorbene. Das heißt, man bietet einfach offen an. Soll ich jetzt mal vorgehen? Also wenn man dann merkt, es ist so man ist nicht richtig justiert oder auf das Licht ausgerichtet, das sehe ich dann natürlich. Dann kann man Akzent setzen, aber man lässt den anderen eigentlich in dem, was er möchte und wie er es empfindet. Also es ist eine Zusammenarbeit. Und so geht man da eben gemeinsam.
Es kommt mir ein bisschen vor wie im ganz normalen Leben.
Ja, genau.
Ne?
Genau, das heißt, ganz normal, ja.
Wir brauchen ja gar nicht unsere das anders uns auszudrücken, anders zu sein, weil wir sind ja, was wir sind.
So.
Und das sind wir möglicherweise als Verstorbene auch. Das heißt, es würde ja eine gute Idee sein, wenn wir uns zukünftig angewöhnen, dass wir mit Toten genauso reden wie mit Lebenden.
Unbedingt.
Genau.
Und es passt 1:1. Der große Vorteil ist, als Verstorbener hat man in dem Sinn nicht wie wir Lebende diese, ich sag jetzt mal, sehr starken Emotionen. Ja, also es ist alles so auf einer gereinigteren, geklärteren Ebene. Aber es ist natürlich auch das Ziel, durch diese Begleitung immer weiter in diese Klärung, in diese Reinigung zu kommen. Und damit läutert sich alles automatisch. Und ja, das ist auch ein sehr schöner Prozess. Man verbindet den anderen quasi mit seinem eigenen Licht. Und das ist eben schon auch eine sehr berührende Erfahrung. Und immer wenn dann dieser Abschiedspunkt entsteht, wenn dieses wie ein ganz großes Licht da ist und derjenige, also dieses große Licht nimmt dann eigentlich diese Farbe des inneren Lichtes dieses Menschen an. Das ist wie so, wenn sich dieses Tor öffnet. Das ist immer wieder ein zutiefst berührender Moment. Manchmal drehen sich die Verstorbenen dann um und verabschieden sich. Manchmal gehen sie auch einfach. Und wenn das dann so verschmilzt, das ist einfach auch ein wunderbarer Moment. Da bin ich oft immer sehr gerührt und sehr froh, dass kein anderer mit dabei ist.
Ich hatte dir doch neulich, da hatten wir ja schon mal Kontakt, da hatte ich dir doch kurz von einer Verstorbenen berichtet. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Und das war für mich ein außerordentlich beeindruckendes Erlebnis. Also ich habe ja über die Jahre auch so ein bisschen gelernt. Also ich bin nun bei weitem nicht hellsichtig. Vielleicht allerhöchstens ein klein wenig fühlig. Und wenn ich irgendwo reinkomme, dann und dem Verstorbenen gegenüber trete, dann kann ich manchmal etwas wahrnehmen. Und in dem Falle war es so, dass ich also fast zur Tür, in die ich gerade hereingekommen war, wo die Verstorbene auf dem Bett lag, fast nach hinten wieder rausgeflogen wäre, weil die mit so einer Intensität zornig war,
ja,
der mir entgegenkam. Mir war ja auch sofort klar, dass das mit mir nichts zu tun hat. Das war eigenartigerweise, war das gar nicht erst die Frage, obwohl ich wirklich erschrocken war.
Ja.
Und das war für mich wirklich das Beeindruckendste, was ich bisher eigentlich erlebt hatte. Und du hast so gesagt, vielleicht können wir da nochmal dran anknüpfen. Wir dürfen natürlich jetzt keinen Namen nennen und das muss hier sehr sozusagen diskret sein. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass nur noch ein Wort dazu, dass ja der Übergang, also zunächst, das ist ja ein ganz allmählicher, der sozusagen, es macht ja nicht klack und man ist jetzt sozusagen ganz woanders, beziehungsweise man ist schon woanders, aber es ist jetzt alles anders.
Ja.
Sondern es ist ja ein allmähliches, das heißt auch diese Empfindungen und Gefühle und Emotionen, die sind möglicherweise ja noch eine ganze Weile mit von der Partie.
Ja, das ist schon so. Es ist gerade in dieser ersten Zeit schon so, dass gerade über Emotionen entsteht ja auch diese Brücke. Und dass es eben sein kann, wenn sehr starke negative Emotionen da sind. Das ist ja auch etwas, was die Menschen ins Hier und Jetzt länger bindet, weil eben ihre Blickrichtung dann eben stark zurück in das Leben auch geht. Ja, also ich glaube, das sind eben auch so Sachen, wie kann man dann gut loslassen, wie kann man sich lösen. Damit lösen sich natürlich auch starke Emotionen auf. Und es geht ja dann um eine ganzheitliche Sicht auch oft über für die Zusammenhänge, die dann so eine Form von Befriedigung und Frieden auch im besten Falle bringt. Aber gerade diese Anfänge sind manchmal schon noch sehr geprägt, auch durch diesseitige Abdrücke, die auch da sind. Das kann schon mal vorkommen. Ja, das ist schon auch so. Aber ja, die Frage ist auch immer, womit gehen wir in Resonanz? Also wir können ja mit diesen Menschen, mit den Verstorbenen auf einer emotionalen Ebene in Resonanz gehen oder wir gehen auf dieser geistigen Ebene in Resonanz. Ich gehe eigentlich immer auf dieser geistigen Ebene in Resonanz mit dem Licht, weil das auch dann ermöglicht, dass derjenige frei, also sofort auf einer anderen Ebene eigentlich angesprochen ist. Und das bringt auch nochmal dieses, wie soll man sagen, Lösende. Ja, also das ist irgendwie schwer zu erklären jetzt, aber ich habe einmal die Situation gehabt und es war mir wirklich eine Lehre. Da kam eine Frau, deren Vater verstorben ist und die Beziehung war sehr, sehr schlecht. Und sie wollte eben gerne, dass ich eine Verbindung herstelle als Medium, weil ich ja auch ein sozusagen medial früher sehr stark gearbeitet habe in diesem Ahnenkontakt. Und das habe ich dann sozusagen 1:1 gemacht und da war auch so viel Wut. Und wenn man das dann so 1:1 macht, das habe ich einmal im Leben gemacht, danach nie mehr. Also normalerweise danach habe ich es immer gefiltert, weil das ist auch nicht so zumutbar für die Hinterbliebenen. Dann lässt man dieses ganze Zeug daraus. Dann merkt man, auf dieser Ebene gibt es auch keine Heilung. Auf dieser Ebene ist, wenn sich Vater zum Beispiel und Tochter begegnen, geht die Kommunikation eigentlich wie zu Lebzeiten weiter. Und eigentlich geht es ja um das Thema der Erläuterung. Wie entsteht ein Lösen, etwas Befriedigendes, Heilsames? Und das fand ich immer sehr schön dann, nach dieser sehr deutlichen Erfahrung, habe ich das eben anders gemacht. Ich bin auf dieser geistigen Ebene in Kontakt gegangen. Und da spürt man eben diese Liebe, die jenseits von Sozialisierung eben doch da. Das, wonach man sich eigentlich immer sehnt, auch als Kind oder auch als Elternteil. Und da kann man anknüpfen und von der Ebene eigentlich auch die anderen Dinge in so etwas bringen, was eigentlich nicht so eine große Relevanz hat. Ja, weil man sieht, da sind Wunden, da sind natürlich auch große Verletzungen, aber das, worum es wirklich geht, ist eine andere Dimension und die wird dann eben auch erlebbar. Und ich glaube, so ist es auch gut, wenn man Verstorbene begleitet, weil es da um eine tiefere Sinnhaftigkeit zur eigenen Essenz geht. Und wenn man den Fokus darauf legt, dann entsteht auch ein gutes Gehen. Man alleine mit dieser Haltung, mit diesem Bewusstsein geht es eigentlich sowieso zügig und gut voran in dieses Licht, weil es zieht sich quasi wie eigenständig dorthin, könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Ja, doch, ich verstehe schon. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die eben vielleicht in diesen ersten Trauerprozess hineingehen? Es wird ja heutzutage vielfach eigentlich fast ausschließlich über die Trauer gesprochen. Das finde ich oft so ein bisschen anstrengend, weil der Verstorbene überhaupt gar nicht mit einbezogen wird. Also es wird eigentlich gar nicht daran gedacht, wo ist der jetzt eigentlich und wie kann ich sinnvoll wie kann ich mich eigentlich auch ein Stück mitverwandeln, sage ich immer, weil der hat die größtmögliche Verwandlung vollzogen, die wir so durchmachen können. Und wenn ich jetzt als Trauernder nur sozusagen meine Emotionen des Fehlens betrauere, dann werde ich dem ja gar nicht mehr gerecht.
Ja.
Sondern ich muss ja irgendeine Form finden, wie kann ich meinen Verstorbenen eigentlich sinnvoll begleiten und was würdest du da empfehlen?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil wir natürlich auch in einer Kultur leben, wo das kein Status quo ist.
Mhm.
Also ich glaube, da geht es eben dann schon darum, vielleicht ein anderes Bewusstsein zu kreieren und zu sagen, die Verstorbenen, die werden immer um uns sein. Die sind auch Teil unseres Herzens. Ich meine, es gibt Menschen, die wollen das und Menschen, die wollen das auch gar nicht. Also da muss man, glaube ich, ganz individuell auch die passenden Worte finden. Wie kann man Trauernde abholen? Wie findet man diese Verbindung zu dem inneren Narrativ dieses Trauernden, der hinterblieben ist, eine gute Verbindung? Und wo sind die Punkte, die es eigentlich, wo es um etwas Heilsames geht? Weil ich glaube, bei euch habe ich auch gelesen, diesen Begriff der Heilkunde. Und ich glaube, genau darum geht es. Wie kann man es ganzheitlich machen, auch für die, die trauernd zurückbleiben? Deswegen wird man vielleicht nicht den Schmerz nehmen, aber mit einem anderen Bewusstsein, dass derjenige nicht einfach weg ist. Und das ist am Anfang natürlich schwierig. Ich rate auch nicht dazu, dass man da selber in den Kontakt geht. Das ist auch erstmal nicht so sinnvoll. Ich glaube, es braucht auch diesen Moment des Lösens, des wirklichen Abschließens erstmal. Und dann kann man aber auch spüren, der andere ist mir trotzdem nah. Und wir haben ganz viele, auch das werdet ihr sicher auch kennen, Menschen, die dann sagen, wenn man ihnen das eben dann sagt, ja, ich merke das auch, der andere ist irgendwie bei mir. Und ich glaube, dass es darum geht, dass wir diese ewigen Qualitäten stärker in den Fokus nehmen. Und das ist aber eine Frage des Mindsets auch, also kulturell gesehen, aber natürlich auch auf einer individuellen Ebene. Und ich glaube, da kann man nur reden und gucken, wo steht da der andere und was kann ich ihm anbieten, damit das sich befriedigen darf vielleicht. Und manchmal kann man es vielleicht auch nicht.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich denjenigen eine Sequenz mitbringe, die aus dem Telefonzeitalter kommt.
Mhm.
Das ist dieser Spruch, der sozusagen immer wieder so in der Dauerschleife läuft, ihre Verbindung wird gehalten. Und das bringe ich oft mit, weil ich sage das so, dass der Schmerz eine sehr viel kürzere Halbwertszeit hat als die Beziehung.
Ja.
Und wenn du jetzt mit jemandem Streit hast, dann kann es sein, dass du in 50 Jahren immer noch Streit hast.
Genauso.
Und wenn du jemanden lieb hast, dann hast du die in 100 Jahren auch noch lieb. Das heißt, da ändert der Sensenmann nichts.
Ja.
Und das ist etwas, was manchmal Menschen darüber tatsächlich auch richtig annehmen können, wenn ich sage, der Großvater, der gestorben ist, als sie 5 waren, die Beziehung ist da immer noch da, wenn die 50 sind.
Ja.
Und das machen wir uns viel zu selten klar, ne?
Ich glaube, vielleicht braucht es auch nur dieses Bewusstsein, das mal so zu sagen, wie du das jetzt sagst, so ganz pragmatisch normal. Und ich glaube, alleine das führt zu einer anderen Einstellung und damit öffnet sich auch hier wieder die Tür und wir behalten es einfach in uns, ja? Und wenn man gute Kontakte hat, dann kann man auch wie innere Gespräche führen. Man kann dann auch sagen zu einem, der verstorben ist, ah Mensch, was hättest du denn gemacht? Ja. Und da wird es eine Form von Antwort geben. Da hat man ein Gefühl zu oder es, also das ist ja was wir intuitiv als Menschen eigentlich ganz gut aufrufen können. Ja.
Ich frage mich manchmal, was das Bewusstsein hier auf der Erde mit den Verstorbenen macht, dass so viele Menschen so materialistisch davon ausgehen, die sind tot und ich schaue da auch gar nicht mehr hin. Also ich nehme sozusagen keinerlei Kontakt auf. Das ist ja vielfach eigentlich der Fall. Und was macht das, wenn Verstorbene da sind? Die werden überhaupt gar nicht gesehen. Dann stelle ich mir immer vor, das ist ja für uns hier auf der Erde auch eigentlich furchtbar, wenn wir gar nicht gesehen werden.
Ja, es ist, glaube ich, so ähnlich. Also der Vorteil daran ist natürlich, dass die Verstorbenen vollkommen frei sind. Auf der anderen Seite sind sie auch schon allein. Also wenn sie Hinterbliebene hätten, die in Liebe sie sozusagen gedanklich wie begleiten, ohne dass sie explizit jetzt genau wissen, wie und was, dann legt sich ja wie so eine liebende Hülle auch um diejenigen, die gehen. Aber ich glaube, es ist halt im Leben so, wie es ist. Ja, wir müssen einfach mit den Dingen, so wie sie da sind, gehen wir einfach unserer Wege. Und letztendlich kommen alle gut dort an, wo sie ankommen sollen.
Mal schneller, mal langsamer. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist schon so, ja.
Ja, ist die Frage, kommen die wirklich alle da an und manchmal dann aber eben viel später, oder?
Also Zeit und Raum sind ja in dieser Dimension nicht so ausschlaggebend. Es gibt also Momente, in denen man dort so verbleibt, die erscheinen einem wie ewig. Und andere, die nur ganz kurz sind. Und insofern kann man Zeit eigentlich nicht so recht als Dimension einführen. Aber der eine geht an einer Stelle langsamer, der andere an der anderen schneller. Also irgendwie ist es halt so ein Prozess, ja. Und jeder geht so mit seiner Zeit. Und ankommen tun sie eigentlich alle. Also ja, also ich würde sagen, wenn ich sie begleite, ja, weil das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich würde sagen, dass die meisten Leute so oder so eigentlich ankommen. Das ist der natürliche Prozess. Aber es gibt eben schon Situationen, wo sozusagen die Seele, wenn sie sehr stark in Wut oder in Emotionen ins Hier und Jetzt gebunden ist, wo wie so ein Teil natürlich auch verbleibt. Ja, also.
Ja, die du begleitest, die begleitest du ja auch, also denen hilfst du ja, ja. Die kommen natürlich an. Aber es gibt ja, ja ganz, ganz viele, also eigentlich fast alle, würde ich mal sagen, denn die wenigsten werden ja begleitet. Da frage ich mich, schaffen die das alleine? Und zwar besonders dann, wenn sie hier im Leben eben diese spirituelle Seite so gar nicht mit einbezogen haben. Das heißt, und auch darüber hinaus noch möglicherweise traumatisiert sind. Das ist ja für diese Generation derer, die auch jetzt immer noch dabei sind zu gehen, sind ja schon viele rübergegangen, die schwerst traumatisiert eigentlich in diesem Leben sozusagen ihre Erfahrungen machen konnten in einem Raum, der sie eigentlich gar nicht hat sich weiterentwickeln lassen aufgrund dieser ja. Traumatisierung. Und was ist mit denen, wenn die da ankommen? Sie werden nicht, es wird ihnen nicht geholfen, es ist ihnen hier schon nicht geholfen worden und da drüben auch nicht.
Also ich glaube, die natürliche Art des Menschen ist, diesen Weg zu finden. Aber es ist eben schon so, dass es ähnlich auch natürlich wie ein Traumata ist. Es finden natürlich Abspaltungen statt. Das heißt also, wenn ich jetzt als Mensch sehr stark auch zum Beispiel über Wut oder über Trauer ins Hier und Jetzt gebunden bleibe, dann spaltet sich dieser Teil wie ab. Also der andere Teil geht weiter ins Licht. Aber es ist natürlich so, dass dann, wenn wir ganzheitlich ins Licht kommen, diese Erfahrung, diese Einheit mit Licht natürlich nochmal eine ganz andere Dimension aufmacht, wie wenn eben, ich sag jetzt mal, wie so Abspaltungen von Teilen verbleiben, ja. Und es ist eigentlich wie im Leben eben auch. Also wo lassen wir dann einen Teil unserer Identität zurück? Ja, also auch wenn ein Trauma sozusagen entstanden ist, wenn Blockaden entstanden ist, neigen wir ja auch zu Lebzeiten dazu, immer dieses Defizit zu sehen. Ja, oder dieses, was fehlt uns dadurch? Und das ist natürlich auf der anderen Seite letztendlich auch nicht anders. Mhm. Also das ist eben die Frage, wie kann man jemanden ganzheitlich so begleiten, dass möglichst alle Teile einfach im Licht auch ankommen. Und ich glaube, da darf man aber auch Vertrauen haben. Der Mensch ist ein Wesen, der erstmal aus sich selbst heraus die elementaren Dinge des Lebens einfach schafft. So sind die Sachen auch angelegt. Und trotzdem ist natürlich ein einheitliches, ganzheitliches Eingehen ins Licht viel schöner, viel wertvoller, viel satter, wie wenn eben Teile wie so zurückverbleiben. Und ich habe da manchmal die Situation, dass auch Leute mich dann erst finden und der Mensch ist eben auch vielleicht schon 3 oder 4 Wochen schon gestorben. Und das zeigt dann auch immer sehr gut, also wenn ich mich dann quasi wie so mittendrin einschalte, dann sind schon die meisten, also einen großen Teil des Weges gegangen. Also man sieht schon, sie schaffen es auch natürlich alleine. Und ich glaube, wir brauchen einfach auch mehr Vertrauen in die Natur des Menschen, dass diese Selbstheilungskräfte, dass dieses, was wir Menschen sind, auch gerade in elementaren Situationen einfach Raum greift. Ja? Also ich glaube da fest dran, ich sehe das auch immer wieder und auf unterschiedlichen Ebenen, ob es jetzt mit Traumaarbeit ist oder also mit Klienten im Hier und Jetzt oder auch in diesem Sterbeprozess, der Mensch hat schon unglaublich viele Möglichkeiten und Kräfte, die sich dann auch entfalten können, wenn es drauf ankommt.
Eine Frage, die würde ich euch beiden gerne stellen, Claudia, dir ja auch. Wenn ein Mensch jetzt, also zum einen sehr viele Medikamente schon, das was ja heute viele Menschen sowieso betrifft, die sehr, sehr, sehr viele Medikamente nehmen, die letzten Jahre, bevor sie sterben. Und dann noch durch die Palliativmedizin sehr stark sediert sind zum Zeitpunkt des Übergangs. Wie drückt sich das? Also ist das etwas, weil manchmal denke ich, stelle ich mir das so ein bisschen so vor, wie wenn jetzt jemand volltrunken ist und geht von einem Raum in den anderen, dann merkt er das eigentlich gar nicht. Dass er jetzt, ne, der kann sich nicht mehr erinnern, dass er eben noch in dem anderen Raum war. Und manchmal habe ich dann so leise Zweifel und denke, ob diese Sedierung nicht auch stark dann an das Physische gebunden ist und dass sozusagen der Geist da doch eine gewisse Freiheit dann davon sofort hat.
Ich habe die seltsame Erfahrung gemacht, wenn ich Trauernde begleite und ich frage die, egal wie lange die Person tot ist, um die sie trauern, weiß dein Vater eigentlich, dass er tot ist? Und ich bekomme erstaunlicherweise, ich würde mal sagen, in 70-80% der Fälle bekomme ich eine Antwort. Dass die sagen, ja, weiß er. Oder, das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Und das hängt meiner Ansicht nach mit der ganzen, durchaus mit der Medikation zusammen. Also ich habe mal ein langes Gespräch gehabt mit einer Psychoonkologin, die in einem stationären Hospiz arbeitete. Und die hat auch die Frage gestellt. Die fragt sich immer bei der ganzen Sedierung, kriegen die das eigentlich mit? Genauso das, was du eben gesagt hast. Und ich glaube, dadurch, dass ich in so vielen Fällen eine Antwort bekomme von denjenigen, die trauernd sind, dann habe ich den Eindruck, ach, da gibt es ja noch viel mehr Verbindung, als wir überhaupt mitkriegen. Ist eigentlich schön.
Ja, das ist schön. Also ich sehe das so, es gibt ja sozusagen nach jeder Dimension, sag ich mal, wir haben eigentlich drei große Dimensionen in diesem Sterbeprozess. Und diese erste Dimension ist eben, wenn der Körper sozusagen stirbt, also wenn wir sterben, dann entsteht dieser intensive Moment des klaren Lichtes. Das ist wie so eine Fusion. Und diese Fusion öffnet diesen zweiten Bereich. Wenn diese Fusion des Lichtes stattfindet, dann ist das eine Klärung auf allen Ebenen und ein Push sozusagen auf dieser geistigen Ebene. Und das ist eben etwas, wo Klarheit entsteht und wo die Menschen normalerweise sehr genau wissen, wo sie stehen. Ja? Insofern würde ich sagen, das ist schon so. Aber es gibt natürlich die sich dann trotzdem gerne voller Illusion auch zurückwenden. Aber eigentlich wissen sie es ganz genau. Also ich habe auch schon eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, derjenige war irgendwie so lost zwischen den Welten. Und dann bin ich eben hingetreten und dann habe ich eben ganz aktiv gefragt, wie ist das? Wo stehst du denn? Und der konnte eigentlich ganz klar antworten. Der hat gesagt, ja, also ich stehe jetzt hier so dazwischen, aber ich kann eben nicht gehen. Und eigentlich wissen die Menschen das schon ganz genau. Aber du, also auch, ich denke, wenn diese Medikamente da sind, das ist eben etwas, das endet, wenn der Körper stirbt und dieses klare Licht entsteht, dann entsteht ein anderer Moment des Bewusstseins. Und aus dem heraus wissen die Menschen das schon sehr genau. Und das heißt dann nicht, dass sie diesen Weg unbedingt dann gehen müssen, aber es ist eben eine Klärung da. Ja?
Und also, du meinst, dass das immer so ist? Also du sagtest ja, wenn diese Lichtfusion sozusagen stattfindet. Aber es gibt ja auch Unterschiede, wenn ich jetzt also den natürlichen Alterstod, sage ich jetzt mal, sterbe, dann ist das ja ein sukzessives mich lockern, ja, dass ich mich ätherisch immer mehr lockere aus meinem physischen Leib, ja, das ist ja wie so ein Umzug, der wirklich auch in aller Ruhe durchgeführt wird. Die Kisten werden gepackt, ja, alle Bilder werden von den Wänden genommen und nach leert sich sozusagen das Gebäude. Und wenn aber jetzt jemand sehr plötzlich da geschleudert wird, sei es, also ich hatte kürzlich das Erlebnis in der Rechtsmedizin, da habe ich jemanden abgeholt und im selben Moment, das ist manchmal in der Rechtsmedizin eben doch auch ein bisschen robust, geht das dazu, lag da also auf einer Trage jemand, der sah sehr, sehr zugerichtet auch aus, der war gerade aus einem höheren Stockwerk gesprungen und hatte sich das Leben genommen. Und während nun der Helfer in der Rechtsmedizin meinen Verstorbenen von hinten irgendwo holte, bin ich zu ihm hingetreten. Und weil ich ganz klar wahrnehmen konnte, der ist so dermaßen in Not, der weiß überhaupt gar nicht, was jetzt los ist, und habe ihm das mitgeteilt, ne? Und hab ihm das gesagt. Und ich hatte das Gefühl, das war irgendwie, hat das möglicherweise geholfen, wobei ich mehr erschüttert davon war, nicht so, ja, wie es ihm jetzt geht, also was ich da wahrgenommen habe.
Also ich glaube, es hilft auch, wenn sozusagen diejenigen, die sozusagen auf dieser Welt sind, deutlich dem Verstorbenen das nochmal kommunizieren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass also dieser Moment des klaren Lichtes, der entsteht, davon bin ich überzeugt, bei jedem. Das ist also ein elementarer Moment, durch den wir alle gehen, in jeder Situation. Also im Sterbeprozess. Und deswegen glaube ich, dass das schon klar ist. Ja.
Das heißt, der Verwirrungszustand ist auch ganz alltäglich. Also ich vergleiche das oftmals damit, wenn ich irgendwo in Deutschland einen Hauptbahnhof betrete, da sind ganz, ganz viele, die eigentlich auch, wie wir vorhin gesagt haben, auf dem Weg nach Hause sind, aber das nicht wissen. Mhm. Und die sind orientierungslos und wissen nicht, wohin.
Na, davon gibt's immer mehr heutzutage, ne?
Ja, vielleicht ja.
Also wenn ich mir meine eigene Situation angucke, ja, als ich da im OP da unten lag, da gab's zwar schon diesen Moment, also das war ja so eine seltsame Situation. Ich habe mich da unten gesehen, ich habe gesehen, da sind keine Herzstimmen mehr und so. Und dann dieser Moment des Bewusstseins, ich bin ja tot. Aber trotzdem war das keine Verwirrung, sondern mehr wie so ein Bewusstseinsmoment, da shiftet das Bewusstsein dann, da wird einem klar, okay, ich bin ja jetzt hier. Und das war ja noch bevor dieser Moment des klaren Lichtes kam, weil der Moment des klaren Lichtes hat eigentlich wie so gewartet auf mich. Da war klar, wenn ich da jetzt reingehe, dann geht's auch nicht mehr zurück. Ja? Das heißt, so wie ich es auch erlebt habe, ist eigentlich auch ganz klar, dass man tot ist. Und auch wenn es in einer Verzögerung dann kommt, das ist eine Verzögerung von vielleicht einer halben Sekunde. Es gibt dieses klare Shifting und diese klare Bezugssituation, weil man nimmt ja wahr, also auch vielleicht der aus dem Stockwerk gesprungen ist, selbst wenn der da noch da ist, der sieht ja dann da auch seinen Körper. Also das ist eigentlich klar, dass diese Dimensionen nicht mehr eins sind.
So wie vielleicht jemand unter einem starken Drogeneinfluss in einem kurzen Moment weiß, ach so, ich stehe unter Drogen.
Ja, genau.
Und dass diese Erkenntnis in kleinen Momenten da ist, bis die dann, ja. die schwimmt vielleicht wieder weg.
Ja, also schwer zu sagen. Also ich habe eben, wenn ich mit den Verstorbenen arbeite, eben, die wissen eigentlich immer, sie sind tot. Und ich habe eben in dieser Übergangssituation auch so ein ganz klares Bewusstsein gehabt. Und wir haben ja dann doch, wenn wir auch sozusagen diese Stufen begleiten, gibt es ja immer wieder dieses klare Licht, sozusagen an unterschiedlichen Stellen. Und ich glaube schon, dass das eigentlich in einem normalen, universellen Sterbeprozess eigentlich bei jedem der Fall ist. Also ich bin jetzt ganz erstaunt, ich müsste darauf mehr achten vielleicht, aber mir hat sich noch nie eine Situation dargestellt, dass eigentlich so eine Verwirrtheit, die vielleicht durch Sediertheit oder also durch starke Medikamente kommt. Oder wir können uns ja auch die Frage stellen, was ist mit Menschen, die Alzheimer und Demenz haben, die ja auch in andere Dimensionen hineingehen. Ja, also ich glaube, dass es eigentlich eine Klarheit hat. Ja.
Mhm. Interessant. Ja, da wäre ich jetzt auch bisher nicht von ausgegangen. Anders als du bin ich auch erstaunt, aber von der anderen Richtung. Ich dachte, dass das eben bei weitem nicht für jeden klar ist.
Ich glaube eigentlich schon. Und trotzdem gibt es diesen Moment der Illusion, das ist wie bei uns Lebenden ja auch. Manchmal wollen wir Dinge auch nicht sehen. Ja, das kann eben schon sein, dass man dann bewusst, auch wenn man es eigentlich weiß, nochmal wie in so einer Zwischensituation verbleibt. Ja,
das ist ja auch eine Interaktion.
Ja.
Das heißt, das kann auch sein, wenn ich jemanden frage, weiß dein Vater denn, dass er tot ist? Und die sagen, weiß ich nicht.
Mhm.
Ist denen selber auch nicht klar.
Ja, würde ich mal sagen.
Na, das heißt, und dann, das meine ich, es ist ja immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten.
Ja.
Und ist es beiden Seiten klar? Die Frage müsste man auch stellen.
Ja.
Und gleichzeitig sehe ich auch, Franziska, was du gesagt hast, sehe ich auch genau diesen Aspekt mit den ganzen vielen Medikamenten. Da waren wir ja schon ein paar Mal, weshalb wir gesagt haben, wie unglaublich wichtig eine Aussegnung auch ist.
Mhm. Genau.
Also brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, dass natürlich ein ganz bewusstes Durchgehen durch diesen Prozess eine andere Präsenz auch bringt und vielleicht auch Klarheit. Also im Prozess selbst, das ist ganz unbenommen. Ja, davon
also,
geht schon aus.
Genau, in dem Fall dann eine Aufbahrung, ne, wo eine Totenwache möglich ist, dass man auch, dass wir hier gebliebenen denen noch ein bisschen dabei unterstützen können bei seinem Übergang und ihn dann möglicherweise auch noch aussegnen, ist schon hilfreich, ist schon was Hilfreiches. Ne?
Unbedingt. Also das sind ja ganz wichtige Rituale, die sozusagen, wo beide Seiten von partizipieren.
Mhm. Wir gehen ja jetzt in großen Schritten auf Weihnachten zu. Heute in 4 Tagen wird ja das Weihnachtsfest gefeiert und ich würde dich gerne fragen, was bedeutet für dich Weihnachten?
Also ich glaube, Weihnachten ist schon mit eines der, vielleicht das wichtigste Fest im Jahr für mich. Und da verbindet sich so dieses Thema, ich arbeite ja als Schamanin sehr stark auch mit der Natur, mit dem heiligen Wissen der Natur. Und hier verbindet sich einfach dieses, ich will mal sagen, wir haben ja dann auch diese Wintersonnenwende um die Zeit, also dieses erwachende Licht. Und für mich ist Weihnachten ein Fest, wo es eigentlich darum geht, sich diesem inneren Licht zu öffnen. Für sich selbst, aber auch in der Welt, mit den Menschen, mit denen wir feiern, mit der Natur. Das ist etwas, was für mich so ein ganz inniges Fest ist. Wie soll ich sagen, weil sich so ein großer Raum des Lichtes öffnet und weil jeder aber sein Licht hat. Also es ist sehr, sehr persönlich, es ist sehr innig und trotzdem entsteht ein weiter Raum und dadurch, also es entsteht eigentlich Licht und Wärme. Und deswegen ist dieses Fest für mich eigentlich das Wichtigste im ganzen Jahr und auch vom Bewusstsein her, finde ich, startet man in dieser dunklen Zeit eben mit diesem Fokus auf das Licht, mit dieser intensiven Verbindung. Und es ist wie jedes Mal auch wieder so ein, ich will nicht sagen so ein Neustart, aber so eine Initiation, hat so eine große Initiationskraft. Und das ist etwas, was mich insgesamt diese Tage eben begleitet. Und dann gibt es unterschiedliche Feierlichkeiten dazu. Also die Rauhnächte sind eben schon etwas, was ich auch begehe, weil es natürlich dieser ganz uralte, archaische, natürliche Brauch auch, auch in den Alpenländern natürlich ist. Und das mich so ganz tief berührt auf so einer archaischen Ebene meines Bewusstseins. Und gleichzeitig ist das Weihnachtsfest als etwas, wo nicht nur dieses Licht im Außen, sondern auch im Innern sozusagen, wo sich diese Dimensionen einfach verbinden. So würde ich das vielleicht beschreiben wollen.
Die Verstorbenen? Kriegen die mit, dass Weihnachten ist?
Ich glaube, dass wenn sie in dem Prozess des Gehens sind, dass es kommt darauf an, wo sie sich befinden, dass ein Teil von ihnen mit dieser Wärme und Lichtkraft nie im Rücken sozusagen in Verbindung gehen kann. Aber ich glaube, dass ab einer gewissen Dimension dieses Licht, auf das sie sich zubewegen, das Licht ist, auf das sie ausgerichtet sind. Und das ist quasi, man könnte sagen, vielleicht wie dieses Weihnachtslicht im Außen als Quelle für das, wo wir eingehen.
Ich finde das so schön. Also erstmal, Franziska, ganz toll, diese Frage finde ich großartig, die du gestellt hast. Weil das ist ja die Frage, die wir immer in dieser Vorweihnachtszeit eigentlich haben, ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das, ich fand das so schön, Annabelle, was du gesagt hast mit dem Licht, das ist ja das Licht der Welt erblicken.
Ja.
Das Licht der Welt erblicken, was jedes Kind tut. Und dann sozusagen heißt es also, das Licht der Welt ist also der Jesus Christus im christlichen Kontext. Und dieses Licht wiederzufinden.
Ja.
Dass wir uns nämlich rückbesinnen darauf, wer sind wir eigentlich? Und dann bin ich dabei, ich habe so ein bisschen im Kopf, ich glaube, dass diese ganze Weihnachtsgeschichte darum geht, etwas Hartes weich zu kneten. Und dann hat sich dieses Harte nämlich daran erinnert, was das eigentliche Wesen ist.
Ja.
Ne? Deswegen brauchen wir diese ganzen Scrooge-Filme und der kleine Lord und alles Mögliche. Brauchen wir, da ist nämlich etwas, das ist weich geknetet worden. Das sind wir nämlich im Grunde. Schön, ne?
Ja. Und der Heiland ist natürlich auch der, der sozusagen dieses Bewusstsein der Ganzheitlichkeit hat. Und das erinnert, und dieses Weihnachtsfest erinnert uns, das gibt uns eigentlich diesen Impuls. Und das ist ja mit der wichtigste Impuls überhaupt für uns als Menschen.
Wunderschön.
Ja.
Tja, Annabelle, das war sehr schön, dass du mit uns gesprochen hast.
Ich fand es mit euch auch sehr schön und sehr interessant und habe mich einfach auch mal gefreut, so in der Tiefe zu diesem Thema überhaupt austauschen zu können, weil das ist ja auch nicht so oft üblich, sage ich mal.
Ich liebe solche tiefen Gespräche.
Danke euch.
Ciao. Ja, dann wünsche ich dir und deiner Familie ein wunderschönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Und auch deinen Verstorbenen, falls sie mit dem Rücken noch was davon mitkriegen.
Ja, und meine Verstorbenen in der Familie, die sind sowieso auch immer mit eingeladen. Also es ist ein großes Fest auch zwischen den Generationen und das ist, liebe ich auch. Und ich wünsche euch auch von Herzen ein frohes Fest, liebe Franziska, liebe Claudia. Ganz wunderbare Weihnachtstage und nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung bei euch.
Sehr, sehr gerne.
Wunderschön. Es kann nur gut werden.
So ist es.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.